Ich hatte so viel Beistand, vom Kopf her klar zu bleiben, sich nicht ablenken zu lassen und dann eben auch emotional irgendwo gesund zu bleiben. Ich hatte meine Familie, ich habe meine Mutter, meinen Stiefvater zum Beispiel, die mir ganz, ganz viel mitgegeben haben. Und da bin ich sehr dankbar für und das möchte ich eben auch gerne weitergeben.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu den coolsten Deutschen in den USA. Sagt man eigentlich überhaupt noch eingeschaltet? Ich weiß es nicht. Hier ist Felix. Ich mache heute ganz alleine das Intro. Also falls ich sinnlos vor mich hin babbel, einfach vorspulen. Ich freue mich riesig. Wir haben einen Wahnsinnsgast heute. Ein Mensch, der in Deutschland sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. 82 Mal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auf dem Platz stand, unter anderem bei 2 Europameisterschaften und 2 Weltmeisterschaften. Vielleicht erinnert ihr euch noch an sein Tor in Südafrika. Er hat nämlich 1 geschossen.
Immer noch Schweinsteiger! Pass zurück! Tor! Wer war das? Arne Friedrich! Ich fasse es nicht!
Das war legendär gegen Argentinien. Aber darum geht es gar nicht in unserem Podcast. In unserem Podcast geht es um den Menschen. Arne Friedrich, der einen großen Bruch in seinem Leben erlebt hat und darüber ganz offen spricht. Und der eigentlich im Herzen Amerikaner ist. Und wir haben ihn versucht zu überreden, doch vielleicht ganz in die USA umzuziehen. Aktuell verbringt er mehrere Monate im Jahr hier. Lasst euch überraschen, wie die Diskussion ausgegangen ist. Und lasst euch vor allem von Alltag von Arne Friedrich überraschen, in dem Eisbäder, Teezeremonien und Bibelstellen eine nicht unwichtige Rolle spielen. Viel Spaß mit einem ganz besonderen Gast. Wir freuen uns riesig, dass er sich für uns Zeit genommen hat. Hier ist Arne Friedrich für euch. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Arne Friedrich, schön, dass du da bist, Arne.
Schön, mich bei euch zu haben. Hallo Felix, hallo Olli.
Arne, wo bist du gerade? Ist bei dir Frühling? Wie sieht's bei dir aus in deinem kleinen Podcast-Studio?
Ich bin gerade in Berlin und der April macht, was er will und so ist das Wetter heute auch. Also mal sonnig, mal regnerisch, windig. Aber um ganz ehrlich zu sein, das Wetter ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Klar habe ich gerne Sonnenschein und auch irgendwie ein bisschen wärmere Temperaturen, aber auch der Herbst und der Regen, der kann auch was Schönes haben.
Ja, wir sind transatlantisch unterwegs. Olli geht surfen in Portugal. Ich sitze heute im Regen in New York. Und wir haben zur Vorbereitung auf unser Gespräch heute, Arne, deinen Podcast gehört. From Done to There. Und du hast gesagt, das Wetter ist hier gar nicht so wichtig. Also wir haben erstmal einige Gemeinsamkeiten entdeckt zwischen unseren Podcasts. Du hast auch auf Englisch angefangen, so wie wir, bist dann zu Deutsch rüber gewechselt. Du hast auch immer wieder Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks am Mikrofon und versuchst von ihnen zu lernen. Und du hast aber auch was gemacht, was wir uns noch nicht getraut haben. Du bist nämlich selber auf die andere Seite gewechselt und hast dich zum Gast gemacht und ganz viel über dich erzählt. Und das fällt mir gerade ein, weil du sagst, das Wetter ist mir nicht so wichtig. Dir ist sowieso auch Kälte anscheinend nicht so wichtig, denn du hast erzählt, du springst jeden Morgen nach dem Aufstehen in ein Eisbad. Kannst du uns da mal mitnehmen? Wie geht das bei dir morgens?
Also jeden Morgen nicht. Ich habe nämlich gehört, dass es nicht so gesund sein soll, jeden Tag in die Eiswanne zu gehen. Und dementsprechend mache ich das so 4 bis 5 Mal die Woche. Und ich gebe dir recht, das ist ein wirklich tolles Gefühl. Ich habe da sehr viel Freude dran. Natürlich ist so der erste Moment immer ein bisschen unangenehm. Aber daran gewöhnt man sich. Und das Gefühl danach ist umso schöner. Und das ist ja oft so im Leben, auch jetzt, wenn man mal das Thema wechselt. Jetzt sprechen wir mal über Ernährung zum Beispiel. Dann oftmals sind ja die Dinge, die jetzt auch nicht ganz so gut schmecken, die gesunden, aber im Nachhinein fühlt man sich dann halt auch besser. Man muss immer schauen, wann braucht man mal kurzfristige Satisfaction, sage ich mal, und wann achte ich persönlich jetzt auch eigentlich darauf, dass es mir insgesamt gut geht, dass es mir Energie gibt. Und so versuche ich ein bisschen die Balance zu finden. Und das ist mit dem Eisbaden so, das ist mit der Ernährung so. Und grundsätzlich, glaube ich, habe ich da für mich einen ganz guten Weg gefunden.
Nimmst du da auch andere Menschen mit in die Tonne? Also steht da einfach bei dir im Hinterhof so eine Eistonne? Oder wie läuft das? Oder machst du das in der Badewanne?
Nee, die steht in der Tat direkt auf der Terrasse vor meinem Schlafzimmer. Und es ist nicht das Erste, was ich morgens mache, sondern aber irgendwie so innerhalb der ersten Dreiviertelstunde springe ich da rein. Und vorher wird die Kaffeemaschine angemacht, ein Tee gekocht und ein bisschen gelesen und danach springe ich in die Eistonne. Und grundsätzlich bin ich eigentlich derjenige, der da reingeht.
Apropos Lesen, wir haben auch mitbekommen, dass du jeden Tag in der Bibel liest. Was liest du denn gerade in der Bibel?
Also jeden Tag, ich würde jetzt sagen 90%. Es gibt immer mal Tage, da geht es nicht. Wenn ich jetzt irgendwie mal auf dem Weg nach Amerika zum Beispiel bin und ich irgendwie einen Reisetag habe, dann eher nicht. Aber grundsätzlich stimmt das. Und eins meiner Lieblingsbücher ist Proverbs. Also ich lese auf Englisch, deswegen Sprüche. Und da geht es halt um sehr viel Weisheit. Und ich finde, das sind alles Themen, die man heute auch in das aktuelle Leben mit einbeziehen kann. Ich versuche so 10 Minuten am Morgen zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das wie ein Buch chronologisch lese, sondern ich suche mir da Stellen raus.
Wow.
Und das ist die eine Lektüre, die ich lese. Und ansonsten versuche ich mich natürlich auch noch ein bisschen auf dem neuesten Stand zu halten, was aktuelle Nachrichten angeht. Da lese ich dann eben auch digital die Tageszeitung oder auch andere Bücher. Also das dann aber eher abends.
Wer hat dir das denn beigebracht, sozusagen auf Englisch morgens die Bibel zu lesen?
Also Englisch, das kam irgendwie so im Laufe der Zeit dadurch, dass ich auch, ich glaube 2012 habe ich 1,5 Jahre in Chicago gelebt, in Amerika. Und da ging das dann auch so für mich los, dass ich dann so auch die Gemeinden so ein bisschen näher kennengelernt habe in Amerika. Und da war eben alles auf Englisch, dann habe ich mir englische Bibeln gekauft und dementsprechend bin ich beim Englisch geblieben. Filme schaue ich auch eigentlich nur auf Englisch. Also das ist für mich so ein bisschen meine zweite oder fast meine erste Sprache geworden. Ich habe viele Freunde, die international unterwegs sind und irgendwie, auch wenn ich hier in Berlin mal in die Kirche gehe, dann gehe ich auch in einen englischsprachigen Gottesdienst, weil ich die Lieder einfach irgendwie in Englisch besser finde. Und nochmal zu Proverbs zurückzukommen. Es gibt 31 Proverbs, also für jeden Tag einen. Und ich finde das ein tolles Kapitel. Ich lese das gern. Wie gesagt, es ist applicable to life.
Hast du eins für heute? Hast du heute eins gelesen, was du mit uns teilen kannst?
Nee, heute habe ich nicht, aber ich habe eine Bibel neben mir liegen. Also wenn ich da was vorlesen soll, dann kann ich das gerne machen. Aber heute habe ich noch nicht. Ich war heute Morgen beim Training, ich habe Sport gemacht. Ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, weil mittlerweile stehe ich relativ früh auf morgens. Das hat sich auch irgendwie ein bisschen geändert. Also eigentlich schon vor 6 mittlerweile, was ich auch ein bisschen nervig finde, wenn ich ehrlich bin. Und dann kann ich eben auch früh anfangen zu arbeiten. Habe da mein Training gemacht und zum Lesen hatte ich jetzt noch nicht so viel Zeit.
Und du hast die Bibel neben dir liegen. Das ist also am Küchentisch, oder?
Ach, eigentlich überall, in jedem Zimmer. Irgendwo liegt immer einer rum. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so der absolut Vorzeige-Christ bin. Das möchte ich auch dazu sagen. Ich glaube, wir haben alle unsere Themen. Aber grundsätzlich ist es schon etwas, was mir sehr wichtig ist im Leben. Ich glaube, dass man sehr, sehr viel daraus ziehen kann, auch gerade in der Gesellschaft heute. Es verändern sich viele Dinge und ich bin ein gläubiger Christ und versuche, mich da immer so ein bisschen dran zu halten.
Ich schlag ruhig mal auf deine Bibel, also wenn du da gerade so drin rumblätterst, vielleicht gibt es ja einen Spruch, den unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben magst. Das fände ich ganz cool. Das haben wir noch nie gemacht, Olli. Podcast mit einem Bibelspruch angefangen.
Warte mal, ich kann dir mal Proverbs 1:7 ist das übrigens, was ich heute Morgen nur ganz kurz einmal angeschnitten habe. Muss ich mal gerade aufschlagen. Hier sind wir bei 10. So, jetzt haltet euch fest. Also, Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.
Fools despise wisdom and instruction. Also, die Dummen verweigern sich dem Zuhören, dem Lernen.
Ja, ich glaube sogar, der erste Teil ist wichtiger. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Und ich meine, wir wollen jetzt hier keine Theologiestunde daraus machen, aber grundsätzlich ist ja so, dass viele und auch ich habe immer so gedacht, ja, ich habe ja alles unter Kontrolle, bin hier so mein Chef und das Leben spielt irgendwie so nach meiner Nase, aber das ist nicht so. Und im Grunde genommen gibt es aus meiner Sicht definitiv höhere Kräfte und ihr habt eben meinen Podcast angesprochen, wo ja jetzt auch eine sehr spezielle Folge auch aufgetaucht ist mit Jessica Klepser, einer guten Freundin von mir aus L.A., die über Nacht ihre gesamte Familie durch einen Flugzeugabsturz verloren hat. Und das sind Themen, die wirklich sehr schrecklich sind, die aber auch immer wieder zeigen, dass wir nicht so viel unter Kontrolle haben, wie wir oftmals glauben. Und ja, jetzt kann man wieder sagen, was ist der Sinn daran, dass Menschen so früh sterben? Ich glaube, da müssen wir jetzt sehr, sehr tief in die Thematik gehen und ich weiß nicht, ob das jetzt gefragt ist, aber grundsätzlich ist das ein Thema, womit ich mich schon lange beschäftige.
Ja, eine Frage noch dazu. Also ich habe mir diese Folge auch angehört, weil ich das als jemand, der sehr viel moderiert, sehr mutig fand, dass du dich als Host dieses Podcasts mit deiner offensichtlich guten Freundin, guten Bekannten nach so einem schlimmen Unglück dann wirklich ans Mikrofon gesetzt hast, nur Wochen später. Da großen Respekt vor, dass ihr das gemacht habt. Bin mir auch sicher, dass das vielen Menschen hilft und auch die Unsicherheit, die ihr da habt, wie man mit so einem Gespräch überhaupt anfängt und umgeht, es zu spüren und sicher ein ganz besonderer Moment auch dann für so ein Format, wie du es da gemacht hast. Noch eine Frage zu deinem Glauben, ja, der heute der Theologie-Podcast mit Arne Friedrich, das gefällt mir ausgezeichnet. Du hast auch einen Mann in deinem Leben, dem begegnet man auch, wenn man dir so folgt oder wenn man dir zuhört, der auch gläubig ist, Dr. Ashley Null, also ein amerikanischer Pastor, der bekannt ist als Seelsorger von Athletinnen und Athleten auf der ganzen Welt, unter anderem als Seelsorger bei den Olympischen Spielen, was ich gar nicht wusste. Ich wusste gar nicht, dass so große Sportereignisse eigene Seelsorger haben, macht aber natürlich total Sinn. Welche Rolle spielt dieser Mensch in deinem Alltag?
Ashley ist für mich er ist ein großer Bruder, ein Vater, eigentlich eine Person, die mir während meiner gesamten Karriere, die im Jahr 2002 professionell begonnen hat, hier in Berlin an meiner Seite stand und ein ganz, ganz enger Freund ist er von mir geworden. Und ich habe ihn 2002 auch hier in Berlin kennengelernt. Er ist aus Amerika nach Berlin gekommen, hat hier lange an der Humboldt-Universität gearbeitet. Für mich einer der wirklich weisesten Menschen, die ich kenne. Der hat unglaublich viel Wissen und den kann ich jederzeit nach Ratschlägen fragen, beziehungsweise auch mal, wenn ich mich selber reflektieren muss, mit ihm sprechen. Ja, das ist eine ganz wichtige Person in meinem Leben geworden. Und gerade dieses Thema Profisport, es hat ja auch sehr viele Verführungen, es hat sehr viel Druck, mit dem man umgehen muss. Und ich glaube, da hilft es auch, wenn man jemanden hat als Freund an der Seite, den man auch mal um Ratschläge fragen kann. Familie ist ein Thema, aber jemand, der eben auch sehr viel Erfahrung mit Profisportlern hat, weltweit, finde ich, ist ein wirklich sehr, sehr großer Benefit.
Also den rufst du dann einfach alle paar Tage an, oder?
Ja, wir telefonieren häufig, aber er lebt auch, also eigentlich lebt er im Flugzeug, so sagt er selber immer über sich. Er ist sehr, sehr viel unterwegs, arbeitstechnisch. Aber wenn er jetzt nicht im Flugzeug ist oder irgendwo auf der Welt, dann lebt er ursprünglich hier auch in Berlin, gar nicht so weit weg von mir zu Hause. Und sollten wir beide gerade in der Stadt sein, dann treffen wir uns natürlich auch häufiger. Aber ansonsten telefonieren wir.
Du hast gerade ganz kurz die sportliche Seite angesprochen. Was uns interessiert hat, wann hast du das letzte Mal eigentlich Fußball gespielt?
Boah, gute Frage. Da muss ich kurz überlegen. Ist schon länger her, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich mittlerweile ziemlich große Probleme mit meinem linken Knie habe und dementsprechend kein Fußball mehr spiele. Also ich mache viel, viel Sport, aber Fußball gehört da nicht mehr zu, was ich auf der einen Seite sehr schade finde, weil es mir natürlich immer noch Spaß machen würde, aber wie gesagt, das linke Knie macht nicht mehr so richtig mit und dementsprechend lasse ich das lieber bleiben.
Du bist ein rheinischer Junge, so darf man das, glaube ich, sagen, aus Bad Oeynhausen. Und hast
Ostwestfälisch.
Okay, ein ostwestfälischer Junge. Und hast, wie du selbst sagst, dein Hobby zum Beruf gemacht. Und ja, das ist Kicken. Hast beim SC Werl gespielt, bei Arminia Bielefeld, Hertha BSC, VfL Wolfsburg und zuletzt sogar bei Chicago Fire. Und dann ein ganzes Jahrzehnt auch Nationalmannschaft, wenn ich richtig gerechnet habe und wenn Wikipedia nicht gelogen hat. Zweimal EM, zweimal WM. Was ist deine Formel, die dich zum Profi gemacht hat?
Gute Frage. Ich glaube, das sind unterschiedliche Komponenten. Zum einen natürlich erstmal beginnend die Freude am Sport. In meinem Fall war das so. Dann glaube ich schon, dass ich ein bisschen Talent mitbekommen habe. Jetzt nicht übermäßig, da gab es mit Sicherheit talentiertere Fußballer. Ich würde mich beschreiben als einen Menschen, auf den man sich verlassen konnte auf dem Feld. Ich war sehr fokussiert, diszipliniert, das bin ich auch immer noch. Und ich glaube, dass in den entscheidenden Momenten auch das Timing wichtig ist, dass wenn man eben eine Chance bekommt zu spielen und auch sich zu zeigen, dass man dann eben auch funktionieren muss. Und das hat bei mir eigentlich immer ganz gut geklappt. Und was noch dazu kommt, ich hatte immer Förderer an meiner Seite, die an mich geglaubt haben, weil ich bin auch erst mit meinem 18. Lebensjahr wirklich gewachsen. Ich war eigentlich während der gesamten Jugend immer der Kleinste, musste mich immer irgendwie versuchen durchzusetzen, saß auch häufiger auf der Bank und trotzdem haben die Trainer in den unterschiedlichen Altersstufen an mir festgehalten. Und ich glaube, dass das eben auch ein ganz wichtiger Faktor war.
Und wir haben in Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir so unglaublich viel uns angeguckt von dir. Auch nochmal zu erwähnen, dein Podcast. Und da kommt immer wieder eine Sache zum Vorschein, dass dein Tag so durchgeplant ist. Also du weißt jetzt schon eigentlich, was du morgen, übermorgen und übermorgen machst. Und was ich total spannend finde, du hast auch genau Zeit eingeplant, wenn du nichts machst. Also wenn du dir Zeit gibst, um nichts zu tun. Von außen betrachtet, ich hatte den Eindruck, diese Disziplin, die du da, dass das ein wirklich wichtiger Faktor ist.
Ja, definitiv. Disziplin ist ein sehr wichtiger Faktor, aber Disziplin kann auch einengen. Also das habe ich auch gemerkt. Ich bin, also erstmal stimmt's, meine Tage sind sehr, sehr gut durchgetaktet. Wirklich richtig durchgetaktet ist der nächste Tag und dann so ein bisschen so grob die Woche aber. Aber ich weiß immer schon genau, was am nächsten Tag passiert, was ich machen möchte, wann ich aufstehe, wann es womit losgeht, welche Meetings ich habe etc. Das ist alles sehr durchgetaktet. Ich versuche gerade auch so ein bisschen Lockerheit zu finden. Also ich war jetzt gerade in Portugal, da bin ich als Botschafter für die EM 2024 gewesen. Und da habe ich das erste Mal so gemerkt, da war ich an manchen Stellen nicht ganz so diszipliniert, auch was das Essen zum Beispiel angeht. Und ich habe gemerkt, wie viel Spaß und Freude das eigentlich macht. Und ich versuche auch da jetzt ein bisschen die Balance zu finden. Also zwischen Disziplin, Struktur im Alltag auch mal so ein bisschen dahin zu kommen, vielleicht mal so ein bisschen mich selber gehen zu lassen. Und das ist ein Work in Progress, aber ich glaube auch nicht unwichtig.
Wo hast du in Portugal deinen Ernährungsplan über den Haufen geworfen? Hast du Black Pork gegessen?
Nein, schlimmer. Ich habe Pastel de Nata gegessen und das nicht nur einmal, sondern eigentlich durchgehend. Also was heißt durchgehend? Ich frühstücke normalerweise morgens nicht und das habe ich da in Lissabon ausgesetzt, also ich war 3 Tage dort, habe dann 3-mal morgens meinen Pastel de Nata gegessen und auch am Nachmittag auch nochmal 1 oder 2 und ja, das war schon wild, also für meine Verhältnisse zumindest, aber es war eben auch schön, weil ich meine, wo sollte man Pastel de Nata essen, wenn nicht in Portugal?
Formel, Olli hat gerade gefragt, deine Formel, du hast gesagt, du warst immer der Kleinste, aber du bist doch gar nicht so klein, oder?
Nee, mit 18 bin ich gewachsen, aber okay. Bis dahin war ich immer der Kleinste, also es ist ganz, ganz interessant. Ich habe in der B-Jugend gespielt damals beim SC Herford und einer meiner Mannschaftskollegen, der konnte sehr gut zeichnen. Und der hat immer so eine Karikatur gemacht, jedes Jahr von unserer Mannschaft. Und ich saß, also von einem Foto abgezeichnet, und ich saß in der ersten Reihe unten auf einer Bank. Und dann hat er mich in der Karikatur eben auch so mit baumelnden Füßen wieder gespiegelt. Und das war natürlich nicht einfach, weil wenn man gegen größere Fußball spielt, ist es jetzt auch nicht immer so einfach, sich durchzusetzen. Aber man lernt eine Menge, ne? Also man lernt, wie man sich durchsetzen kann oder muss, vielleicht auch ein bisschen besser das Spiel zu lesen. Und ich glaube, aus jeder, um es mit Obamas Worten nochmal zu sagen, never waste a good crisis, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so gut passt, aber versuche immer das Beste aus der Situation zu machen. Und das habe ich versucht.
Deine Reise durch den Fußball ist ja wirklich irre. Also diese Reise, du hast auch in deinem Podcast schon erzählt, wie wichtig deine Eltern natürlich waren. Inzwischen hast du ja, glaube ich, auch deine Patchwork-Familie gehabt. Also Stiefvater, Mama, Stiefmutter, Vater, die dich alle dabei unterstützt haben. Das ist ja, glaube ich, enorm viel Zeitaufwand, der da reinfließt, wenn man so ein Fußballkind hat, bei dem es dann immer weiter nach oben geht. Und dann hast du auch mal erzählt, dass der erste Tag als Regionalligaspieler für dich so ein Riesending war, weil du plötzlich nicht mehr dein eigenes Zeug auf den Platz schleppen musstest, sondern nur mit einem Kulturbeutel ankommen konntest beim SCFL. Das fand ich auch so eine coole Geschichte. Aber wenn du heute zurückguckst, was würdest du sagen, welcher Moment war so der einprägsamste? War das tatsächlich der junge Arne mit dem Kulturbeutel oder war das dann doch der Arne mit dem Nationaltrikot? Also wenn du so dein inneres Fotoalbum durchgehst, was ist der Moment deiner Fußballkarriere, wo du sagst, das war so ein Schlüsselmoment, den werde ich nie vergessen?
Ja, es gibt einige Schlüsselmomente. Also positiv ganz sicher die WM 2010, das Spiel gegen Argentinien, als ich mein erstes Tor, ich glaube nach 76 Spielen geschossen habe, das war Freude pur, aber ich möchte auch diese Momente nicht missen, den Abstieg mit Hertha, also auch diese wirklich harten Zeiten, was Druck angeht, was Fans angeht, das ist mit Sicherheit auch ein Moment gewesen oder eine Zeit gewesen, die mich sehr geprägt hat und auch weitergebracht hat, und ich glaube, dass man eigentlich in den schwierigen Momenten oder auch in den Herausforderungen am meisten lernt, und dementsprechend möchte ich das auch mit ansprechen. Aber klar, dann auch das erste Bundesligaspiel in Dortmund vor 80.000 Zuschauern. Mein erstes Tor eine Woche später im ersten Heimspiel gegen Stuttgart. Das sind so die Momente, die mir als erstes in den Kopf kommen.
Was spannend ist, zuletzt warst du ja auch bei Hertha BSC im Management. Hast dort auch mit Jürgen Klinsmann zusammengearbeitet. Übrigens musst du uns gegebenenfalls mal eine Intro machen. Er wohnt ja meines Wissens nach auch in Amerika. Wäre auch ein hervorragender Gast für unseren Podcast hier. Und hast dort das sportliche Geschäft des Vereins eigenverantwortlich geleitet. Und Felix und ich haben uns natürlich gefragt, was ist eigentlich härter, Spieler oder Sportdirektor zu sein?
Also auch das kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, da gibt es wieder Unterschiede. Also erstmal der ganz große Unterschied ist, als Verantwortlicher im Management arbeitet man 7 Tage die Woche und das eigentlich nonstop im Büro oder eben auch in irgendwelchen Meetings. Das ist dann wirklich Arbeit. Und als Fußballer an sich, das ist ja, das würde ich jetzt nicht als Arbeit bezeichnen. Das ist klar, das sind auch Momente, die schwer sind, die anstrengend sind. Da würde ich eher sagen, dass die psychische Komponente eher schwerer wiegt, Umgang mit Druck, aber auch, wie verhält man sich nach gewonnenen Spielen, beziehungsweise wie verhält man sich innerhalb der Kabine. Das sind ja alles auch soziale Aspekte. Also es ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Also ich habe beides sehr gerne gemacht. Als Spieler habe ich mich natürlich am wohlsten gefühlt, weil das ja auch etwas ist, was mich am Anfang intrinsisch motiviert hat. Die Freude am Spiel und auch diese ganze Team-Chemistry, Dinge zusammen angehen, zusammen verlieren, zusammen gewinnen, Teamsport, das ist schon was Feines. Aber auch im Management habe ich trotz dieser, das war ja eigentlich eine Dauerkrise, in der ich mit Hertha BSC war, sind das wieder Momente gewesen, in denen ich sehr viel gelernt habe.
Mhm. Wenn jetzt Julian Nagelsmann anruft, würdest du zurückgehen in den Fußball? Oder wer müsste anrufen bei dir, dass du sagst, ich mache mir einen Weg zurück in die Vereinswelt, in die Welt, aus der ich komme?
Also ganz ehrlich, das sehe ich bei mir erstmal nicht. Also ich möchte niemals nie sagen, ich hatte das letztens auch schon mal in irgendeinem Interview gesagt, ausschließen möchte ich nichts, aber im Moment sehe ich mich da nicht.
Aber es muss doch irgendeinen geben, wo du schwach werden könntest. Also einen Anruf muss es doch geben, da gibt's doch immer.
Also wenn es Julian Nagelsmann mit dem DFB nicht ist, dann wird es keiner schaffen. Weil ich glaube, das ist so ziemlich das Schönste, was man machen kann, beim DFB in der A-Nationalmannschaft arbeiten. Und wie gesagt, ich glaube, dass die auch echt gut aufgestellt sind. Ich habe mich total gefreut. Die Nationalmannschaft war jetzt auch über längere Zeit auch so eigentlich in so einem Dauerkrisenzustand. Und es hat mir total Spaß gemacht, die beiden Spiele zu sehen, gegen Frankreich und gegen Holland. Und es hat vor allem auch wieder ein bisschen Hoffnung gemacht. Und ich glaube, dass die eine ganz, ganz tolle Arbeit dort leisten und auch mutige Entscheidungen getroffen haben, was die Kaderzusammenstellung angeht. Und ja, aber nochmal, im Moment sehe ich mich nicht im aktiven Fußballgeschäft. Aber auch nochmal wiederholend, ich möchte nichts ausschließen, dass es irgendwann mal wieder in so eine Richtung gehen könnte, aber im Moment nicht.
Julian, falls du zuhörst, ruf an, jetzt.
Wir haben dich zuletzt, haben wir dich als TV-Experten bei ESPN gesehen. Und da kannst du dir Fußball ja, ich sag mal, locker, mehr oder weniger locker von der Seitenlinie noch anschauen. Hast du aktuell noch andere Verpflichtungen im Fußballgeschäft?
Ich bin Experte bei ESPN und dann eigentlich auch immer noch bei den großen Turnieren als Experte im Einsatz, allerdings für chinesische Medien. Mit denen arbeite ich schon seit 2014 zusammen. Aber ansonsten habe ich keine weiteren Verpflichtungen im Fußball.
Für chinesische Medien, was heißt das genau?
Ja, das ist ganz interessant. Meine Arbeitgeberin, die mich immer wieder bucht zu den großen Turnieren, die hatte ich damals gefragt, wie sie denn auf mich gekommen sei. Mein erstes Turnier als Experte für die chinesischen Medien war 2014 bei der WM, bei der Deutschland Weltmeister wurde. Und ich hatte sie dann irgendwann mal gefragt, wie sie auf mich kam, weil es gibt ja auch noch sehr, sehr viel weitere ehemalige Nationalspieler. Und dann hat sie gesagt, dass sie irgendwann 2008 oder 2007 hat sie mal als Journalistin für irgendein chinesisches Blatt gearbeitet, war beim Training bei uns am Trainingsgelände und wollte nach dem Training ein Interview haben mit einem der Spieler. Und alle sind wohl an ihr vorbeigelaufen und ich bin stehen geblieben. Und daraufhin hat sie sich zurückerinnert und mich engagiert.
Also immer gut, wenn man sich Zeit nimmt, auch für Mikrofone, die man vielleicht nicht kennt. Jetzt bringt uns das natürlich weit weg von Deutschland und auch in die USA. Es gibt ja in der Major League Soccer inzwischen wirklich einige Germans, die da erfolgreich sind. Aber man hat natürlich jetzt im Vergleich zur Bundesliga, gerade so, wenn man als Deutscher da drauf guckt, denkt man immer so, naja, die amerikanische Liga. Wie siehst du das denn? Du bist ja da viel näher dran. Wie guckst du auf diese Liga im Vergleich zu, ich sag mal, ein bisschen größer als jetzt so den Deutschen, im Vergleich zu den Europäern?
Es ist schon einiges passiert in den letzten Jahren. Also ich habe dort 2012, 2013 gespielt und ich glaube, dass auch was taktisches Verständnis, was die Quantität an Stars angeht, auch nochmal enorm zugenommen hat zu heute. Und ich verfolge meinen ehemaligen Verein eigentlich immer noch sehr intensiv. Chicago Fire haben jetzt gerade am Wochenende verloren und irgendwie waren auch nie wieder so richtig erfolgreich, muss ich dazu sagen. Das tut mir ein bisschen in der Seele weh, weil Chicago ist eine unfassbar tolle Stadt und der Verein ist auch ein ganz toller und irgendwie blutet mir das Herz da jedes Mal, wenn ich sehe, dass die immer unter dem Strich der Playoff stehen. Aber ich glaube, dass eine Menge passiert ist, auch jetzt LAFC und Miami FC, die kaufen ja eigentlich irgendwie so alles, was Rang und Namen hat, was ein Messi ist, aber ja, es ist schon, da passiert ganz viel und ich glaube gerade jetzt, wenn man das mal vergleicht, die MLS jetzt mit Saudi-Arabien zum Beispiel, wo ja auch einige wohlverdiente Spieler hin sind, ist mir die MLS irgendwie wesentlich sympathischer und macht auch mehr Spaß zu schauen.
Ich habe das so oft von dir gelesen, dass du gesagt hast, dass Chicago, also du hast, glaube ich, ein Jahr da gespielt und dann gab es leider die Verletzung, dass das die schönste Zeit deines Lebens war. Warum eigentlich?
Also wenn man das mal alles so zusammenrechnet, ich habe, wobei das auch wieder interessant ist, weil ich war eigentlich während meiner ganzen Laufbahn in einer wirklich sehr langjährigen Beziehung mit meiner Ex-Freundin Lynn damals, wir waren 14 Jahre zusammen. Und das war das letzte Jahr sozusagen, bevor wir uns getrennt haben. Und in dem Jahr haben wir nicht in Chicago zusammen gelebt. Sie ist in Berlin geblieben, weil sie ihren Job auch nicht aufgeben wollte, was ich total verstanden habe. Und trotzdem war es irgendwie das schönste Jahr, weil, ich weiß nicht, ich habe wieder richtig Spaß am Fußball gehabt. Man muss dazu sagen, ich bin davor vom VfL Wolfsburg wirklich aus einer nicht ganz so schönen Zeit gekommen. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt noch einmal irgendwo Fußball spielen, wo ich richtig Spaß habe. Und das war in Chicago der Fall. Ich bin ein großer Amerika-Fan. Chicago als Stadt hat mir unglaublich gut gefallen. Es war kein Druck, das kommt auch noch mit dazu. Und irgendwie hat mir das Leben dort echt total gefallen. Chicago ist eine Großstadt, die drittgrößte Stadt in Amerika. Kulinarisch hat sie alles, was man sich wünscht, diesen großen Lake Michigan. Und es war einfach eine tolle Zeit insgesamt.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, so nach dieser Zeit kam dann der Zusammenbruch und der Zestes und auch in deinem Podcast. Und da erzählst du von dieser Silvesternacht, ich glaube 2013, wenn ich richtig liege, wo alles so zusammengeklappt ist. Gesundheit, Beziehung hast du gerade schon angesprochen und dann letztendlich damit auch dein Beruf. Da du das so gut reflektieren kannst, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich einfach kurz frage, kannst du uns mal mitnehmen in diese Nacht? Also wie kam das alles zusammen bei dir?
Ja, also Silvester ist Lynn ausgezogen bei mir, also am 31. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass es irgendwie nicht weitergeht, obwohl auf beiden Seiten eine ganz, ganz tiefe Liebe da ist. Also es war irgendwie wie verhext, muss man dazu sagen. Und dann ist sie an dem Tag halt ausgezogen. Ich habe das dann natürlich meinen engsten Freunden erzählt, die dann auch gleich gesagt haben, ja, du komm jetzt vorbei, du musst jetzt bei uns feiern, du kannst nicht alleine sein. Da habe ich mich dann aber bewusst dagegen entschieden. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt hier alleine. Das ist jetzt für mich so ein Tag X in meinem Leben, wo sich Dinge verändern. Und ja, dann bin ich bei mir hier in Berlin geblieben. Ich bin dann irgendwann auf meine Terrasse oben, als das Geknalle losging. Und in dem Moment hat es angefangen zu regnen. Habe ich meinen Schirm geholt und habe mich da oben hingestellt und habe so einfach über Berlin geschaut und irgendwie auch gedacht, das ist echt jetzt ein Klischee hier. Und irgendwie wie in dem schlimmsten Romantikfilm irgendwie. Alles ist irgendwie gerade Kacke. Was ja auch noch mit dazu kam, das habt ihr auch gerade angesprochen, ist so die Thematik, dass dann ja auch meine Karriere vorbei war. Und dieses, sich eine neue Identität zu suchen, etwas Altes fällt weg, etwas, wo man sich am meisten mit identifizieren konnte, wo man die größte Anerkennung mitbekommen hat. Und auch irgendwie, es war alles so, ich hatte jetzt gerade Matthias Steiner in meinem Podcast und der hat ja auch gesagt, als ehemaliger Sportler und Gewichtheber, dass halt Profisport sehr durch Struktur auch geprägt ist. Und diese Struktur war dann weg. Noch dazu kam, dass ich einen schweren Bandscheibenvorfall hatte und ich hatte wirklich sehr, sehr starke Schmerzen in meinem unteren Rücken, die Schmerzen, die dann auch ausgestrahlt haben in Spanien. Also es war wirklich keine schöne Zeit. Und irgendwie bin ich dann da durchgekommen, habe mich dann auch dazu entschieden, wirklich mal zu trauern. Also das jetzt nicht in mich hineinzufressen, sondern wirklich auch mal die Tore aufzulassen. Und das war dann am Ende auch ein sehr heilender Prozess, der dann natürlich auch ein bisschen gedauert hat, aber der aus meiner Sicht unglaublich wichtig war.
Wahnsinn. Also ich hatte letztes Jahr mal so einen Hexenschuss. Also wenn du von Schmerzen im unteren Rücken sprichst, mir ist das beim Yoga passiert, lag da ganz ruhig, mich dann gestretcht und plötzlich macht das BAM. Und du hast auch erzählt, dass diese Schmerzen, die waren bei dir, die haben oft minutenlang angehalten und Nervkrämpfe. Also wie hast du das denn überhaupt ausgehalten? Da würden andere Leute würden ja wahnsinnig werden. Die müssten sich irgendwie einliefern lassen oder sich schwer betäuben lassen. Wie hast du das überhaupt ausgehalten? Nerven im unteren Rücken, die sich verkrampfen über Minuten. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie man das als Mensch durchleben kann am laufenden Band.
Ja, es war unfassbar unangenehm. Gerade auch die Nächte. Also tagsüber lag ich eigentlich die ganze Zeit, und das über 5 Wochen. Ich konnte nicht auf dem Stuhl sitzen, ohne dass ich Schmerzen hatte. Und ich wusste vor allem auch nicht, wie es weitergeht, weil ich wurde schon einmal operiert am unteren Rücken. Und da wurde mir schon gesagt, zu häufig sollte man nicht operieren, weil dann mehr Narbengewebe entsteht. Und dieses Narbengewebe kann dann eben auch in den Spinalkanal drücken. Und das würde dann eben permanente Probleme auslösen. Und bei mir war es eigentlich so eine falsche Bewegung nachts und dann kam dieser, eigentlich wie ein Muskelkrampf, nur im Nerv, und der hält dann aber 5 Minuten an und da geht wirklich gar nichts mehr. Und wenn ich mich falsch bewegt habe, dann hatte ich da so ein Ding wieder drin sitzen und das war echt sehr, sehr schlimm. Ich habe auch, glaube ich, 7 Kilo abgenommen in der Zeit. Ich habe dann auch alles versucht mit Placebo, mit Tabletten, hat aber alles nichts gewirkt. Und am Ende bin ich aber zu dem Schluss gekommen, dass ganz, ganz viel Psyche eine Rolle spielt. Und ich habe mich dann auch nicht nochmal operieren lassen. Ich habe mich dann behandeln lassen über eine längere Zeit bei einem Osteopathen hier in Berlin. Und wir haben das so in den Griff bekommen. Und je mehr Klarheit ich im Kopf hatte, je weniger Stress, desto besser wurde es auch. Und ich glaube, dass da eine ganz, ganz große, ein ganz, ganz großer Zusammenhang stattfindet zwischen Bandscheibenproblem oder Rückenproblematik und der Psyche.
Also bei all dem, was du sagst und wir wissen natürlich auch, welch Stress es ist, so Nationalspieler zu sein, Sportdirektor beim Hertha BSC gewesen zu sein. Dennoch wirkst du immer so unglaublich ausgeglichen und stark. Das hat uns fasziniert und wollen natürlich wissen, weil wir auch immer Sachen versuchen mitzugeben an unsere Community. Was macht dich so stark? Was macht dich so ausgeglichen?
Also da muss ich nochmal ganz kurz unterscheiden zwischen der Zeit schwerer Bandscheibenvorfall, da war ich alles andere als ausgeglichen, da habe ich einfach nur elende Schmerzen gehabt. Aber alles, was danach anging, sich ein neues Leben sozusagen aufzubauen, die ganze Zeit bei Hertha etc., das sind Themen, ich glaube, dass der Glaube mir sehr viel hilft. Und meine Devise ist eigentlich immer, also zum Beispiel, als ich bei Hertha angefangen habe, ich bin nicht zu Hertha zurückgegangen, um da irgendwie eine eigene Agenda durchzusetzen oder irgendwie bestmöglich irgendwann mal Geschäftsführer Sport zu werden oder Sportdirektor, was ich dann ja auch wurde am Ende. Also ich bin da wirklich mit so einer Serving-Attitude reingegangen und habe gesagt, ich möchte dem Verein was zurückgeben. Und dementsprechend hat mir das erstmal eine gewisse Gelassenheit gegeben. Zum anderen aber auch, gerade was Stress angeht, Fangruppierungen, die vielleicht dann eben auch echt Gegenwind gegeben haben. Ich glaube, das Wichtige ist immer zum einen, dass man abends in den Spiegel gucken kann und zu sich selbst sagen kann, ich habe das Bestmögliche getan heute, um einen Impact zu haben. Und es geht nicht immer gut, es wird auch ganz, ganz viel falsch laufen, aber ich habe zumindest mit den besten Intentionen gehandelt. Und zum anderen ist Kommunikation ganz wichtig. Ich glaube, dass wenn man Menschen wie Menschen behandelt, und eine meiner größten Vorbilder ist Margot Friedländer, mit der ich ja mittlerweile auch befreundet sein darf, die immer wieder sagt, Menschen, also sie hat es dann ein bisschen anders beschrieben, es gibt kein christliches, kein jüdisches, kein muslimisches Blut, es gibt nur menschliches Blut, aber der Mensch ist am Ende der entscheidende Faktor. Und wenn man jeden Menschen auch jetzt mal epigenetisch betrachtet, warum ist irgendjemand so geworden, wie er ist? Und da kann man in jedwede Richtung gehen, ob es ein sehr toxischer Mensch ist, ob es ein sehr fröhlicher, ausgeglichener Mensch ist. Das sind ja alles auch Erlebnisse, die die Menschen mit sich tragen. Und wenn man dieses Gefühl in sich trägt, und das hat Ashley wieder zu mir gesagt, mein Mentor und mein Freund, er hat gesagt, gerade wenn du mit Menschen zu tun hast, die jetzt vielleicht, die wo es jetzt ein bisschen schwierig ist im Umgang, versuch diesen Menschen besser zu verstehen, als sie sich selbst verstehen. Also so ein bisschen auch zu reflektieren, warum ist dieser Mensch so, wie er ist? Und wenn man dieses Gefühl und diese Empathie, vor allem Empathie ist so ein unfassbar wichtiger Punkt, wie ich finde, dass man sich versucht, in den anderen Menschen hineinzuversetzen und dann eben auch diese Person, aber auch seine Verhaltensweisen ein bisschen versteht. Und ich glaube, dass diese Symbiose aus meinem Glauben, aber auch eben aus dieser Menschlichkeit, die ich versuche eben auch immer wieder auch zu leben, was mir nicht immer gelingt, muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, dass das eine ganz gute Mischung war. Und dann eben auch nochmal der Fakt, man kann nicht alles richtig machen. Jeder baut Mist, jeder macht Fehler. Aber wichtig ist, dass man versucht hat, irgendeinen guten Impact eben auch zu haben. Und das war so mein Rezept.
Arne, lass uns zum Schluss nochmal nach Amerika abbiegen, weil was mich als jemand, der jetzt seit über einem Jahrzehnt in New York lebt, sehr fasziniert hat, dir zuzuhören und auch über dich zu lesen, ist, wie du immer wieder dieses Land hervorholst als leuchtenden Teil in deinem Leben. Und du hast ja auch eine Wohnung in den USA, ne, glaube ich. Also du hast sozusagen auch dir ein Zuhause geschaffen, oder?
Die habe ich verkauft. Also ich hatte über eine längere Zeit eine Wohnung in Marina del Rey, das ist in Los Angeles. Die habe ich dann verkauft, weil ich eigentlich vom Strand weg wollte. Und zwar mehr Richtung West Hollywood. Und unter anderem auch, weil ich dort in der Ecke mehr Freunde habe, aber auch, weil ich mich da wesentlich produktiver fühle. Also in der Nähe eines Strandes zu leben, zumindest in meinem Fall, hat mir irgendwie kein so gutes Gefühl gegeben, weil ich dann auch eher mich dann beim Kaffeetrinken wiedergefunden habe. Und wenn ich in Amerika bin, dann bin ich auch eigentlich in der Regel ein bisschen länger drüben und dann möchte ich auch arbeiten. Und das Schöne ist, und da bin ich sehr, sehr dankbar für und in einer unglaublich privilegierten Situation, dass ich halt meine Aufgaben, Projekte, Jobs, die ich habe, von überall ausführen kann. Und Amerika ist für mich einfach ein Ort der Inspiration. Ich bin übrigens auch unfassbar gerne in New York. Ich werde jetzt demnächst auch nach New York kommen. Und für mich sind zum Beispiel in New York mit die interessantesten Menschen, die ich bisher so kennengelernt habe. Also was da an einer Diversität an Menschen, aber auch an Inspirationen herrscht, habe ich in keiner anderen Stadt in Amerika vorgefunden.
Wie viel Zeit verbringst du ungefähr in den USA so im Jahr?
Zwischen 3 und 4 Monaten, würde ich sagen.
Und das dann aber meistens an der Westküste, wenn ich das richtig verstanden habe.
Grundsätzlich bis jetzt war es hauptsächlich in Los Angeles. Jetzt erwische ich mich zwischendurch auch zunehmend häufiger in New York.
Du gehst auch in die Kirche in den USA, habe ich gehört, oder? Genau. Also wenn du hier bist, dann bist du auch, aber das ist ja gar nicht so einfach, weil hier gibt es ja eine Unzahl von Kirchen und Splitterkirchen, ist ja eher so ein bisschen wie wenn man in Westafrika unterwegs ist, also in Harlem ist in jedem zweiten Haus eine Kirche. Welche wählst du dann da?
Also in L.A. habe ich eine Kirche, in der ich regelmäßig bin, die heißt Oasis Church. Und früher war ich bei Church Home, da bin ich jetzt aber nicht mehr so häufig. Also Oasis würde ich sagen in Los Angeles, in Koreatown. Und in New York habe ich keine wirklich, muss ich sagen. Also da lasse ich mich gerne inspirieren. Aber ich melde mich, wenn ich da bin.
Ist das dann, kann man das vergleichen mit einer protestantischen oder katholischen Kirche, diese Oasis Church, oder ist das was anderes?
Ja, das ist so eine Baptism Church, auch
ah, okay.
Oder so eine Freikirche. Also eigentlich so, dass der größte Unterschied in diesen Kirchen, die gibt es ja in Berlin auch, ist eigentlich, dass man sich, das habe ich auch nochmal gemacht, sich nochmal taufen lässt, wenn man das für sich entscheidet. Also bei den Protestanten ist es ja so, da wird man als Kind getauft. Ich weiß gar nicht, wie alt man da ist, aber da hat man keine eigene Entscheidung darüber. Und in dieser Kirche ist es halt so, dass man sich dann selber vielleicht auch nochmal entscheidet, sich taufen zu lassen. Ich habe mich, glaube ich, mit 34 nochmal hier in Berlin taufen lassen in der Kirche, in der ich hier bin. Die heißt Mosaik. Und das war für mich eine bewusste Entscheidung. Und ansonsten, die Doctrine und alles ist eigentlich genau das Gleiche. Und was mir dann ja auch als Spieler immer mal wieder unterstellt wurde, ist, ich sei in irgendeiner Sekte, weil ich mich mit irgendwelchen anderen Mitspielern irgendwie mal in der Kirche getroffen habe oder sowas, da kann ich wirklich nur den Kopf schütteln. Da habe ich dann auch gefragt, wie definierst du denn eine Sekte? Und also für mich ist eine Sekte zum Beispiel, dass man gebrainwashed wird und dass man sein Geld irgendwie bezahlt an diese Vereinigung. Und das ist ein absoluter Quatsch. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Das ist eine ganz normale Kirche. Es ist eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft untereinander. Und da fühle ich mich sehr wohl.
Du hast, und das das finde ich so wahnsinnig. Du hast in deinem eigenen Podcast auch erzählt, dass du sogar dich mehrmals für eine Green Card beworben hast, sogar eine Approved Green Card hast. Aber es gibt diesen Vernunftmenschen Arne, der immer diesen Herzmenschen Arne übertrifft. Und es war eine Vernunftentscheidung, dass du diese Green Card nicht selber unterschreibst. Das heißt, du hast eine Approved Green Card, nutzt sie aber nicht. Und ich frage mich, warum eigentlich? Warum hast du dich nicht getraut, ganz nach Amerika zu ziehen?
Also ich bin ein sehr kalkulierender Mensch und ich versuche immer im Voraus zu planen. Ich versuche, große Fehler zu vermeiden und das stimmt. Genau so, wie du es auch gerade gesagt hast, bei mir ist der Kopf stärker als das Herz. Wobei, als Freunde von mir den Podcast gehört haben, haben sie gesagt, das stimmt eigentlich gar nicht so. Also mein Herz funktioniert schon. Das ist jetzt nicht so, dass es komplett ausgeschaltet ist. Aber grundsätzlich bei der Green Card war es so, ich hatte mal eine Green Card, als ich in Chicago gespielt habe, 2012, 2013. Die habe ich danach zurückgegeben, weil ich mich dort halt dann nicht mehr gesehen habe. Da ist dann die Beziehung halt auch auseinandergegangen. Ich habe versucht, die Beziehung nochmal zu retten, was dann am Ende nicht geklappt hat. Und danach habe ich mich dann aber entschieden, nochmal für eine zu applyen, was dann auch geklappt hat. Und dann habe ich aber die Notbremse gezogen, weil ich mich sehr mit dem ganzen Prozess beschäftigt habe. Was wäre, wenn ich diese Green Card annehmen würde? Also auch gerade, was jetzt zum Beispiel den finanziellen Aspekt angeht, was meine Anlagen angeht. Und da habe ich dann gesagt, ja, und also wie gesagt, ich habe immer meine Steuern bezahlt. Und ich sehe es aber so, ich habe mein Geld hier in Deutschland verdient. Und dementsprechend finde ich, dass Deutschland ein Anrecht auf meine Steuern hat und jetzt nicht Amerika.
Jetzt hast du ja auch deine Stiftung in Deutschland, ne? Das ist natürlich auch nochmal kompliziert, wenn du dann in den USA leben würdest.
Genau, das Schöne ist ja, das habe ich eben gesagt, ich bin in dieser tollen Situation, dass ich von überall arbeiten kann und 4 Monate im Jahr reichen mir in Amerika, das muss ich auch dazu sagen. Es gibt noch ganz viele andere tolle Städte.
Was müssten wir denn machen, um dich da noch rüberzuziehen? Ich habe das Gefühl, Amerika braucht noch ein bisschen mehr Arne Friedrich.
Also was ich mir vorstellen könnte, ist nochmal über ein O-1-Visum rüberzugehen. Das ist ja, ich weiß es nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer die Unterschiede kennen. Ein O-1-Visa ist eigentlich ein Arbeitsvisum, das man jetzt so als Sportler bekommen hat, in meinem Fall damals, wo man dann eben auch nur für die Steuern vor Ort aufkommen muss, für das Geld, was man eben in Amerika verdient. Also das finde ich ist völlig legitim. Aber jetzt komplett Sack und Pack rüberzugehen, dafür bin ich auch einfach zu sehr mit Deutschland verwurzelt. Ich habe meine Eltern noch hier, meine Geschwister noch hier. Die Stiftung ist mir unglaublich wichtig und die werde ich nicht aufgeben, definitiv nicht. Zumindest ist das ein Punkt, an dem ich auch tagtäglich arbeite. Und solange ich da meine 3 bis 4 Monate in Amerika sein kann, um einfach wieder neue Inspirationen zu bekommen, auch mal rauszukommen, dann freue ich mich.
Aber der Olli hat das schon auf den Punkt gebracht. Also der Finanzmensch Arne, der ist in Deutschland und zahlt da brav seine Steuern. Aber der Herzmensch Arne, der ist eigentlich so ein bisschen Amerikaner.
Ja, aber das stimmt definitiv. Aber ich war jetzt das erste Mal in Portugal. Nicht das erste Mal. Das erste Mal war ich 2004. Aber das war so ein schlimmes Erlebnis, das ich verdrängt habe wahrscheinlich, weil wir da in der Europameisterschaft 2004 in der Vorrunde ausgeschieden sind. Deswegen ist das ein Thema, was ganz weit hinten im Hinterkopf hängt. Aber ich war jetzt in Lissabon und hatte da eine unglaublich gute Zeit, obwohl ich sehr beschäftigt war. Und ich merke auch, gerade auch London zum Beispiel ist auch eine Stadt, die mir sehr viel Freude bereitet. Also es gibt tolle Ecken in dieser Welt und am Ende ist es ja auch so, es ist ja völlig egal, wo man lebt. Es steht und fällt alles mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, die man hat, die Menschen, die um einen herum sind. Und ich glaube, dass ich da eigentlich sehr international aufgestellt bin und eigentlich in vielen Orten dieser Welt eben auch Freunde haben darf.
Ich habe jetzt gedacht, ich schaff's vielleicht in diesem Podcast, Olli. Ich habe wirklich ein bisschen gehofft, ich kann Arne in dieser Stunde überzeugen, doch noch in die USA umzuziehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Aber ich überlege jetzt die ganze Zeit, vielleicht gäbe es so eine Art, ich glaube, du wärst ein hervorragender, zum Beispiel Seelsorger für das amerikanische Fußballnationalteam.
Das fand ich einen tollen Job. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das wäre ich mit Sicherheit nicht. Definitiv nicht. Also ich bin immer offen für Herausforderungen und Amerika reizt mich immer, aber das ist ein Fall, da bin ich nicht equipped für.
Ich glaube vielmehr, dass wir hatten ja gerade so leicht angeteased, dass der Julian Nagelsmann mal anrufen könnte. Und wenn er denn anruft, welchen Job würdest du denn da überhaupt, ich weiß, dass es sehr hypothetisch ist, aber welchen Job würdest du denn beim DFB machen wollen können?
Machen wollen können, das ist ein sehr guter Ausdruck. Also Cheftrainer kann ich schon mal nicht machen, weil ich nur die A-Lizenz habe. Und ganz ehrlich, ich glaube, die muss man alle 3 Jahre erneuern. Und das habe ich so ein bisschen schleifen lassen, weil ich mich da überhaupt nicht sehe. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich mich irgendwann nochmal im Fußball irgendwo sehe, dann wäre es nochmal so in dieser Richtung Sportdirektor, aber auf gar keinen Fall als Trainer. Wobei, ich war ja auch mal ganz kurz Trainer, und zwar bei Hertha BSC als Paul Dardai und sein Trainerteam in Quarantäne war. Da habe ich dann für 2 Tage das Team trainiert. Das war eigentlich ganz interessant. Das hat Spaß gemacht.
Und auch bei der U18, oder?
Ja, da war ich Co-Trainer, genau.
Ja. Aber findest du nicht, dass Sportteams mehr Seelsorge bräuchten? Also ich meine, du hast ja selber einen Seelsorger in deinem Leben. Du hast offensichtlich einen riesigen Nutzen oder auch einen riesigen Freund in diesem Menschen gefunden, der Athletinnen und Athleten auf der ganzen Welt betreut. Wäre das nicht eine total coole Mission? Ich frage das jetzt wirklich aus reiner Neugier nach dieser Stunde mit dir. Und ich denke, das ist doch eigentlich ein toller Job, Spiritualität im Sport stärker zu verankern für dich.
Also dann würde ich eher so in diese Richtung Mentoring gehen, weil Spiritualität, klar, ich kann aus meinem eigenen Leben sprechen, aber ich bin jetzt natürlich überhaupt nicht dafür ausgestattet. Also erstmal habe ich da keine Ambitionen und zweitens fehlt mir da auch einfach das Wissen. Ich kann einfach nur mein Testimony sharen und irgendwie meine eigenen Erfahrungen. Was mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet, ich glaube, das ist eben auch schon mal durchgekommen, das sind Menschen allgemein. Ich interessiere mich sehr für Menschen und ich versuche auch über meine Erfahrungen auch Menschen zu helfen in unterschiedlichster Art und Weise. Es gibt ja hier zum Beispiel einmal diese Organisation Joint Politics, wo ich auch Fellow bin und wo ich helfe, junge Politiker, Politikerinnen eben so ein bisschen mit meinen Erfahrungen weiterzuhelfen. Dann gibt es in der Stiftung gibt es die Möglichkeiten, Jugendliche zu inspirieren. Da haben wir jetzt einen Jungen, der im Hospiz behandelt wird, der schwer krank ist, den wir jetzt zum Speaker machen. Der hat jetzt in den nächsten Tagen seinen ersten Auftritt vor 40 oder 50 Leuten. Das sind so Themen, die machen mir sehr, sehr viel Freude, so durch eigene Erfahrung eben auch irgendwelche Benefits weiterzugeben, weil das ist ja genauso in meinem Leben gewesen. Also ich hatte so viel Beistand, was jetzt auch zum Beispiel Ashley angeht, der mir geholfen hat, eben auch vom Kopf her klar zu bleiben, sich nicht ablenken zu lassen und dann eben auch emotional irgendwo gesund zu bleiben. Ich hatte meine Familie, ich habe meine Mutter, meinen Stiefvater zum Beispiel, die mir ganz, ganz viel mitgegeben haben. Und da bin ich sehr dankbar für und das möchte ich eben auch gerne weitergeben. Aber jetzt mich Seelsorger zu bezeichnen, das wäre völlig falsch. Da sehe ich mich überhaupt nicht.
Wir haben trotzdem noch 2 Fragen an dich, lieber Arne. Und danke, dass du da so offen bist. Macht wirklich Riesenspaß mit dir zu sprechen. Wir bewundern dich auch einfach für deine Offenheit. Es gibt so wenige Menschen, die aus so einem Leben, aus so einem, wie du es auch gesagt hast, streng umfassten Leben als Profisportler rauskommen und dann so ihren Kopf und ihre Seele aufmachen und so vielen Menschen helfen können. Gibt es eigentlich, du hast ja in deinem Leben, wenn man das so von außen betrachtet, wie ich jetzt, da sieht man, der Arne hat ein super Leben in Berlin, der hat eine coole Wohnung, der hat seine eigene Stiftung, der ist finanziell komplett unabhängig, der ist jetzt als Podcaster jemand, dessen Stimme immer wichtiger wird und mehr gehört wird. Der hat tolle Nebenjobs als Kommentator auf der ganzen Welt, der kann arbeiten von wo er will. Also da ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich perfekt. Gibt es denn eigentlich was dir wirklich fehlt im Leben?
Also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich ein sehr erfülltes Leben habe, dass ich sehr dankbar bin und ich glaube, da gehört auch Reflexion dazu. Es ist mir nicht zugefallen. Ich glaube, dass ich mir viel habe erarbeiten müssen und ich bin sehr dankbar für den Beistand, den ich durch die Menschen in meinem Umfeld hatte. Was mir fehlt, wenn ich etwas nennen darf, muss ich ganz ehrlich sagen, also erstmal, jede Situation, in der man sich befindet, hat was Gutes und hat auch was Negatives. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe viele Freunde, die sind verheiratet, haben Kinder, die dann sagen, ich hätte gerne dein Leben und diese Unabhängigkeit und wie schön wäre das. So, dann sage ich, aber auf der anderen Seite, es hat natürlich immer 2 Seiten, eine Medaille. Und ich hätte mir schon, also wenn etwas fehlen würde, dann würde ich schon sagen, auch wieder eine Frau an meiner Seite. Und ich würde schon gerne auch nochmal irgendwann Vater sein. Das allerdings nur, wenn es sich ergibt, beziehungsweise wenn ich auch das Gefühl habe, dass die richtige Frau ist. Ansonsten wäre das egoistisch und ich würde jetzt kein Kind in die Welt setzen, einfach nur um Vater zu sein. Aber das ist etwas, wenn du mich danach fragst, dann würde ich sagen, irgendwann mal wieder in einer glücklichen Beziehung sein, dann glaube ich, ja, das wäre schon echt Wahnsinn. Aber aus meiner Erfahrung fällt dann irgendwas anderes wieder weg, weil Perfektion gibt es im Leben nicht und irgendwie, es gibt immer irgendwo eine Baustelle. Und im Moment ist es halt, ich bin wie gesagt glücklicher Single, das muss ich auch dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier dass es mir nicht gut geht. Aber das wäre auf jeden Fall noch so ein fehlendes Puzzleteil.
Und sag mal, jetzt muss ich dich doch um Tipp fragen, weil ich selber Papa bin. Meine Eltern wollten nie, dass ich in einen Fußballverein gehe, weil die immer gesagt haben, die Wochenenden gehören uns. Wir wollen dich nicht in der Walachei rumfahren und irgendwo auf dem Fußballplatz stehen. Würdest du deinen Kindern das ermöglichen, was deine Eltern gemacht haben, diese wahnsinnige Aufopferung? Weil die meisten Eltern, die das tun, da versandet ja die Fußballerkarriere des Kindes irgendwann, wenn dann die Pubertät kommt und so weiter. Könntest du dir vorstellen, dass du das machst, dass man wirklich diese vielen Wochenenden, diese endlosen Stunden, diese endlosen Autofahrten, dass du das machst für deine Kinder?
Also wenn mein ungeborenes Kind Fußball spielen möchte oder Tennis spielen oder irgendeinen Sport und ich müsste dafür nach Leipzig fahren oder sonst wohin, würde ich das auf jeden Fall machen. Für mich ist Sport ein unfassbar wichtiger Faktor im Leben. Einmal was Sozialisierung angeht, aber auch was Wettbewerb angeht, was Gesundheit angeht und dementsprechend ein klares Ja. Auf der anderen Seite würde ich genauso meinen ungeborenen Sohn oder meine ungeborene Tochter in irgendwelchen anderen Themen unterstützen. Also ich finde auch, ich glaube, Steve Jobs hat das ja auch gesagt, erziehe deine Kinder nicht reich zu werden, sondern glücklich zu werden. Und dafür gehört es eben auch dazu, dass man Hobbys hat. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich irgendwann mal Vater sein sollte, dass mein Kind auch recht sportlich sein wird. Denn Sport läuft durch meine Familie durch. Ich kann heute nicht ohne Sport klarkommen. Also klar, ich könnte klarkommen, aber ich will es nicht. Für mich besteht das Leben aus Sport. Ich bin ein Wettbewerbstyp und ich möchte mich am liebsten in jedem Moment battlen irgendwie, also jetzt positiv gesehen. Und dementsprechend glaube ich, dass der Apfel dann nicht sehr, sehr weit vom Stamm fallen würde.
Alles klar, also wenn du, Olli, das erinnert mich an viele andere Athleten, die wir hier und Athletinnen, die wir hier im Podcast hatten, die gesagt haben, ich bin so competitive. Das Wort competitive müsste für mich neu erfunden werden. Das heißt, Arne, wenn wir dich mal treffen, irgendwo zwischen Bad Oeynhausen und New York City, dann müssen wir dich auf jeden Fall irgendwie battlen um Liegestützen oder sowas. Das findest du gut.
Ja, da bin ich gespannt, ob du mithalten kannst. Das können wir bald ausprobieren. Ich bin bald in New York. Ich melde mich dann und mache mal Liegestütz, kein Problem. Aber
Wie viele schaffst du am Stück?
Ach, das habe ich gar nicht ausprobiert. Also 50 auf alle Fälle.
Richtige?
Also das mache ich übrigens jeden Morgen. Nach dem Aufstehen mache ich jetzt keine 50, aber 35 Liegestütze. Das mache ich immer. Dann ein paar Klimmzüge noch hinterher. Und das ist so ein bisschen zum Wachwerden, bevor ich in die Eistonne gehe.
Wow. Felix, ich glaube, du hast dich da mit dem Falschen angelegt. Ich halte mich da ein bisschen. Ich bin nicht ganz so großlippig wie du. Ich halte mich da eher zurück. Ich schaue mir das aber gerne auch von der Seitenlinie an, wenn ihr in New York euch trefft und dann
das machen wir. Das, ja. 3,5 gegen 35. Aber ich lasse mir einfach ein bisschen mehr Zeit.
Ich habe eine letzte Frage an dich, Arne. Und zwar, ich hatte es ja eben schon erwähnt, du bist ein genau planter Mensch, eigentlich das komplette Gegenteil von mir. Du bist, hast du eben ein bisschen eingeschränkt, du bist nicht ausschließlich ein Kopfmensch, aber der Kopf und die Vernunft, die überwiegt schon stark. Was sagt dir dein Herz für 2024?
Mein Herz sagt mir, an mich zu denken, zwischendurch auch. Also ich würde schon sagen, dass ich an mich denke, das definitiv, aber auch einfach mal Dinge zu machen, die mir Freude bereiten, wo ich mir nicht so viel Gedanken machen muss. Und damit habe ich begonnen. Und irgendwie fühlt sich das gut an. Und diesen Weg werde ich jetzt erstmal gehen und sehen, wo er mich hinführt. Auf der anderen Seite natürlich alle meine Projekte, an denen ich arbeite, an denen möchte ich auch weiterhin arbeiten. Und ich freue mich einfach. Also ich stehe morgens eigentlich immer auf und da kommt ja auch noch ein Punkt. Also wir könnten hier 4 Stunden reden, glaube ich. Es gibt so viele Themen. Schlaf zum Beispiel ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Faktor und auf den achte ich extrem. Und wenn ich gut geschlafen habe, und das kommt eigentlich auch 90% oder 95% der Fälle vor, dann habe ich sehr viel Energie und dann freue ich mich morgens aus dem Bett zu kommen und in den Tag zu starten. Und ich weiß gar nicht, ob ich es eingangs schon gesagt habe, im Moment stehe ich auch immer mindestens eine Dreiviertelstunde vor meinem Wecker auf. Und das ist irgendwie so drin. Und dann geht für mich der Tag los. Und ich habe richtig Bock auf den Tag und eben auch Dinge anzugehen. Und wie gesagt, 5% sind dann so ein bisschen average. Da muss ich mich dann auch zwingen.
Sagt Arne Friedrich, unser Gast heute bei Wunderbar Together. Arne, jetzt hat Olli gerade 2024 angesprochen. in 2034 hoffe ich, dass du dann doch nochmal den Schritt in die USA machst, wenn du dann in der Stiftung zum Chairman aufgestiegen bist und das mit den Steuern alles nicht mehr so ernst wird, dann trink mir hier einen Kaffee in New York. Wir geben am Schluss immer noch einmal das Mikro ab. Gibt es denn noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Vielleicht was, was wir noch überhaupt nicht besprochen haben, aber was in deinem Leben zwischen den Kontinenten eine große Rolle spielt? Oder hast du vielleicht ein Announcement, irgendwas, was auf uns zukommt, was du uns noch gar nicht verraten hast? Oder vielleicht auch ein Lebensmotto. Unsere Gäste teilen auch oft gerne am Ende nochmal so, was sie eigentlich so, ja, guidet durchs Leben. Was möchtest du uns noch mitgeben, Arne, zum Schluss?
Ich möchte uns allen mitgeben, dass wir uns gesellschaftspolitisch versuchen zu engagieren. Und zwar möchte ich da ganz klar Demokratie ansprechen. Das ist ein Thema, das mich zuletzt sehr zum Nachdenken gebracht hat, wenn man sich mal weltweit die Situation anguckt, wie wenig Demokratie es eigentlich im Vergleich zur Autokratie gibt, auf welchem Weg wir in Deutschland sind, die anstehenden Wahlen in Amerika. Das sind alles Themen, die mich zum Nachdenken bringen. Und ich glaube, dass wir alle eine gewisse Verantwortung haben im täglichen Leben, im täglichen Umgang miteinander. Und das ist etwas, wo ich einfach sensibilisieren möchte und wo wir alle auch eine Stimme haben und auch unseren Teil dazu beitragen können, dass wir auch weiterhin hier in Deutschland in einer Demokratie leben können. Und ja, alles, was geopolitisch gerade passiert, ist nicht so schön oder sehr, sehr viel ist es nicht so schön, aber auf der anderen Seite eben auch Optimismus zu behalten, denn das ist auch etwas, die Medien schreiben gern über negative Dinge, sie versuchen auch zu spalten und das ist jetzt gar nicht so ketzerisch gemeint, sondern es ist halt so, dass negative Schlagzeilen eher die Aufmerksamkeit der Menschen eben auch bekommt und dass wir einfach mit einem guten Beispiel vorangehen, dass wir auch immer wieder an das Positive erinnern und das wäre mir ganz wichtig.
Dazu noch, Arne, was machst du denn in der Hinsicht? Weil ich meine, das zu sagen ist ja eine Sache, du hast uns schon gesagt, dass du in dieser Organisation unterwegs bist, wo du jungen Politikerinnen und Politikern hilfst. Aber wie machst du das denn im Alltag? Hast du da vielleicht zum Schluss noch einen Tipp für uns? Wie können wir alle im Alltag dazu beitragen, zu dem, was du uns gerade gesagt hast?
Ja, also zum einen ist natürlich erstmal wichtig, und da hat jeder die Möglichkeit zu wählen. Und jetzt in diesem Jahr stehen die Europawahlen an. Das ist ja auch immer so eine Wahl, die dann auch eher so unter ferner Liefen läuft. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Im nächsten Jahr haben wir die Bundestagswahlen. Aber eben auch Menschen, wenn sie auf Demonstrationen gehen wollen, sollen sie auf Demonstrationen gehen. Also meine Mutter zum Beispiel war dieses Jahr auf 3 Pro-Demokratie-Demonstrationen. Da bin ich jetzt nicht der Typ für. Ich habe dann wiederum auch meine Projekte mit Joint Politics zum Beispiel, wo wir auch überlegen, wie wir die Demokratie stärken können durch unterschiedlichste Projekte oder Maßnahmen. Das ist jetzt so mein Teil. Aber was jeder tun kann, ist zu wählen und vor allem sich auch zu informieren. Ich glaube, Informationsgewinnung ist ganz, ganz wichtig. Gerade in den Zeiten von AI wird das auch nicht unbedingt einfacher. Es gibt so viele Fake News, die auch verbreitet werden, dass man da eben auch versucht, sich breit aufzustellen, auch zu recherchieren, was sind verlässliche und valide Informationsquellen und was eben nicht. Und dass man sich einfach dafür auch ein bisschen interessiert. Klar, sollen jetzt keine 15- oder 10-Jährigen machen, aber erwachsene Menschen, wobei jetzt das Wahlalter für die Europawahl ist auf 16 runtergestuft worden. Also da könnte man dann schon zumindest, aber das sind auch die Politiker wieder in der Pflicht, denn ich hatte mich da auch mit dem einen oder anderen mal drüber unterhalten, dass es enorm wichtig ist, aus meiner Sicht zumindest, auch diese politischen Informationen, die politischen Ausrichtungen eben auch an die unterschiedlichen Altersgruppen anzupassen. Also man muss drüber nachdenken, dass man eben auch die Social-Media-Kanäle nutzt, dass man sich Dinge einfallen lässt, wie man eben auch die Jugend erreichen kann, wenn sie schon wählen können.
Und vielleicht doch mal in der Bibel blättern. Das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, dass da gleich in jedem deiner Zimmer, in deiner Wohnung eine wartet. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ist ja immer noch das meistgelesene Buch der Welt. Arne Friedrich, ganz, ganz herzlichen Dank für den Ausflug in Glauben, in Schicksal, in Neuerfindung und vor allem in dein Leben. Es hat riesen Spaß gemacht. Mach's gut und alles Gute bei deiner tollen Arbeit.
Vielen Dank und bis ganz bald in New York.
Ja, wir sehen uns beim Liegestützen machen.
Mach dich schon mal warm. Mach dich schon mal
Liegestützen
warm.
Auf dem Gehsteig.
Genau. Also macht's gut, danke.
Vielen Dank, Arne.
Ciao.